Diese Podcast-Folge ist Dorothee Saar gewidmet, die Anfang Mai verstorben ist. Die Deutsche Umwelthilfe hat Dorothee viel zu verdanken. Die Aufklärung von Dieselgate, die Durchsetzung der Umweltzonen bis hin zum Deutschlandticket wäre ohne ihrem Engagement, ihrer Haltung und ihrer Beharrlichkeit nicht möglich gewesen. Es war mir eine große Freude und Ehre, den folgenden Podcast mit ihr gemeinsam wenige Wochen vor ihrem Tod aufzunehmen. Diese Folge ist deshalb nicht nur ein Podcast zum Kampf um die saubere Luft. Er ist gleichzeitig eine Verneigung vor einem ganz besonderen Menschen.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe. Wir setzen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz durch. Für uns alle.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Deutschen Umwelthilfe Druck machen für die Umwelt. Wir möchten in diesem Podcast aktuelle, wichtige Themen einordnen und Hintergründe zu politischen Entwicklungen geben. Mein Name ist Jürgen Resch, ich bin Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und heute spreche ich mit Dorothee Saar. Hallo Dorothee, schön, dass du da bist.
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich leite den Bereich Verkehr und Luftreinhaltung bei der Deutschen Umwelthilfe und arbeite in diesen Themen schon lange mit Jürgen zusammen.
Ja, und was ist das Besondere am Thema Luftreinhaltung? Vielleicht von mir ausgehend, dass das eigentlich das Thema war, mit dem ich vor knapp 40 Jahren bei der Deutschen Umwelthilfe angefangen habe. Eines meiner allerersten Aufgaben war, eine Waldschadenskarte zu machen und eben aufzuzeigen, wie durch Luftverschmutzung in Deutschland die Wälder gestorben sind, durch den sauren Regen. Und die Übeltäter waren damals die großen Kohlekraftwerke und auch Ölverbrennung, die eben ganz, ganz viel Schwefeldioxid in die Luft entlassen haben. Und dieses Thema hat uns ja jetzt die ganzen 40 Jahre beschäftigt, also nicht nur die großen Industrieanlagen, sondern dann später auch die Verbrennung von eben vor allen Dingen Erdöl über Autos. Und das ist so ein bisschen das Schwerpunktthema, das in den letzten 2 Jahrzehnten die Arbeit der Deutschen Umwelthilfe in der Luftreinhaltung geprägt hat.
Ja, ich denke, Luftreinhaltung ist auch ein wichtiges Thema, weil es nach wie vor unterschätzt wird, obwohl es so große Folgen hat für unsere Gesundheit und für unsere Umwelt. Wir haben nach wie vor, wenn man auf die Gesundheit guckt, rund 58.000 vorzeitige Todesfälle aufgrund von Feinstaubbelastung und mehr als 23.000 Todesfälle durch Stickstoffdioxid. Das sind ja Zahlen, die, denke ich, alarmierend sind. Mit dem Rauchen kann man aufhören, aber man kann nicht aufhören zu atmen. Und wenn wir uns überlegen, wir trinken 2 Liter Wasser am Tag, atmen 10.000 Liter oder 15.000 Liter, dann wird deutlich, wenn das Wasser so dreckig wäre wie unsere Luft, dann wären schon längst alle auf den Barrikaden und zwar ganz zu Recht.
Aber ist es nicht irre, wenn man das mal umrechnet, diese abstrakten Zahlen, wenn jeden Tag 3 vollbesetzte Reisebusse irgendwo aus der Kurve fliegen. Wie lange würde es dauern, bis die Politik diese Gefahrenstelle entschärfen würde? Wir haben 150 Menschen, die jeden Tag alleine wegen Feinstaub sterben. Und dazu kommen ja noch sehr viel mehr, die krank werden, die Asthma bekommen, die COPD, die tödlich verlaufende Lungenkrankheit. Über viele, viele Jahre fällt einem das Atmen immer schwerer miterhalten. Und es wird nichts getan. Wie ist denn hier eigentlich die Einschätzung der wissenschaftlichen Welt? Sagen da die Mediziner, das ist alles Panikmache oder wie hat sich denn hier die wissenschaftliche Erkenntnis verändert?
Die Wissenschaft sagt ganz im Gegenteil, das ist überhaupt keine Panikmache, sondern sie sagt immer wieder, und das basiert sie auf wirklich zahlreichen Studien, es gibt keinen Wert der Luftbelastung, der unbedenklich wäre. Das heißt also, selbst bei geringen Konzentrationen, wenn wir denen dauerhaft ausgesetzt sind, weil wir an einer stark befahrenen Straße wohnen, weil wir dort arbeiten, weil wir dort täglich unterwegs sind, dann haben wir diese Gefährdung unserer Atemwege. Wie gesagt, nochmal, das betrifft natürlich insbesondere auch Kinder, die eine schnellere Atemfrequenz haben. Es betrifft ältere Menschen, die vorbelastet sind. Deswegen hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt, wir verschärfen unsere Richtwerte und im Gegensatz dazu ruht man sich in der Politik darauf aus, dass man die gegenwärtigen Grenzwerte, die die EU mal festgelegt hat, einhält und meint, damit könnte man sich jetzt bequem zurücklehnen.
Ja, und das reicht halt nicht aus und deswegen macht die Deutsche Umwelthilfe hier auch Druck, um eben die Luft besser zu bekommen, um zumindest mal die alten Grenzwerte einzuhalten oder eben schärfere neue Grenzwerte auch zu bekommen. Nur wir sind weit weg von dem, was die Wissenschaft und eben die WHO für notwendig hält. Ich will mal vielleicht ein bisschen in die Geschichte einsteigen. 1998 hat sich die Umwelthilfe damals zusammen mit der Autoindustrie für schwefelfreie Kraftstoffe eingesetzt. Ich kann mich noch an die Pressekonferenz mit dem Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie, mit Vertretern von VW und Mercedes erinnern, wie wir eben geschimpft haben auf die Mineralölwirtschaft. Und es ist uns gelungen. 2001 ist dann eben das schwefelfreie Benzin gekommen, hat einen Siegeszug gehabt und die Autoindustrie hat dann aber sich geweigert, den versprochenen Dieselpartikelfilter zu bringen. 2002 haben wir dann die Kampagne Kein Diesel ohne Filter gestartet und den Dieselpartikelfilter als Standardausstattung für die Abgasreinigung nach einigen Jahren bei Dieselfahrzeugen europaweit durchgesetzt. Und ja, ab 2005 kämpfen wir dann jetzt für saubere Städte, zuerst für die Einhaltung von Feinstaubgrenzwerten und haben so die ungefähr 70 bis 80 Umweltzonen in Deutschland durchgesetzt und ab 2010 dann der Kampf auch gegen Stickstoffdioxid, gegen das Dieselabgasgift, das gasförmige, das geruchlose, das eben immer noch für 23.000 Todesfälle verantwortlich ist. Und hier haben wir eben die alten Grenzwerte über 40 Klagen auch durchgesetzt. Aber was hat das jetzt für Auswirkungen gehabt auf die Politik? Wie reagieren jetzt Politiker? Wie versuchen sie, die Todeszahlen nach unten zu bringen?
Ja, ich denke, wir haben schon deutlich gemacht, dass wir ja nicht zuletzt viele juristische Verfahren gebraucht haben, um überhaupt die Einhaltung der alten Grenzwerte sicherzustellen. Das hat ja in beiden Fällen bei Feinstaub und bei den Stickstoffdioxiden mehr als 10 Jahre gedauert, bis wir tatsächlich sicher sein konnten, dass diese Grenzwerte eingehalten werden können, wobei wir tatsächlich, Beispiel München, Landshuter Allee, auch in diesem Januar noch deutliche Überschreitungen von diesem Grenzwert haben feststellen müssen. Die Luftqualitätsgrenzwerte, die derzeit gelten, sind novelliert worden. Das hat zu einer Halbierung dieser Grenzwerte geführt, das heißt also quasi eine Verschärfung dieser Grenzwerte. Wenn wir aber tatsächlich qualitativ Luftreinhaltepolitik haben wollen, dann müssen wir die nochmal halbieren und uns dabei an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation orientieren. Diese Empfehlungen basieren ja auf zahlreichen Studien. Die WHO hat deswegen 2021 nochmal ihre Richtwerte erneuert oder angepasst, weil sie eben zum Ausdruck bringen will, Luftverschmutzung ist tatsächlich eines der höchsten, größten umweltbedingten Risiken für unsere Gesundheit. Jetzt haben wir also diese Situation. Wir haben noch die alten Grenzwerte. Ab 2030 gelten die neuen Grenzwerte, die quasi statt 40 Mikrogramm nur noch 20 Mikrogramm im Jahresmittel zulassen. Und deswegen ist es auch so spannend, genau jetzt über das Thema Luftreinhaltung zu diskutieren.
Denn jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, Städte und Bundesländer zu zwingen, mehr für die saubere Luft zu tun. Wir haben in vielen Städten eine deutliche Überschreitung dieser Grenzwerte für das Jahr 2030. Und wenn wir das zugrunde legen, was die Weltgesundheitsorganisation selbst für Staaten wie Bangladesch oder Indien als Mindestqualität festschreibt, dann haben wir fast überall in Deutschland eine zu schlechte Luft. Und dass das nicht nur was Theoretisches ist, möchte ich an zwei Beispielen festmachen. Eine unserer frühen Klagen auf saubere Luft in Frankfurt, da wurde uns eben von Vertretern des Verkehrsministeriums vor Gericht gesagt, ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm und die Werte werden ja in der Luft besser. Und da unterbrach dann der Richter den Redefluss des Ministeriumsvertreters und sagte, wissen Sie, ich bin hier auch Ausbildungsrichter. Und ich habe junge Juristen in die Pathologie geschickt und da war dann eben eine Leiche mit einer kohlrabenschwarzen Lunge. Und dann meinte der Referendar, ja, das war wahrscheinlich ein Kettenraucher. Und die Antwort des Pathologen war, nee, das war ein passionierter Nichtraucher, der wohnte direkt zur Straße hin. Ich würde mal schätzen, Durchfahrtsstraße, erster Stock. Und so sehen alle Lungen in den Städten aus an den Durchfahrtsstraßen. Ein zweites Beispiel, ein Kinderarzt in Köln, das ging mir als Vater von Zwillingen ziemlich unter die Haut. Der hat betreut atemwegserkrankte Kinder und da sagte er, ich habe da zum Beispiel so einen Jungen, der ist recht fit. der läuft dann bei bestimmten Wetterlagen große Umwege zur Schule, weil er sagt, er muss den Inhalator nur halb so häufig verwenden, um bis zur Schule durchzukommen. Also diese krampflösenden Asthmasprays. Also die Belastung, die wir heute in der Luft haben, die ist einfach giftig. Die führt dazu, dass wir krank werden und dass Menschen mit Vorerkrankungen vorzeitig sterben. Und da müssen wir was tun. Und deswegen wird die Deutsche Umwelthilfe hier jetzt die neuen rechtlichen Hebel für die Durchsetzung der Grenzwerte so nutzen, dass wir zum Zeitpunkt des Inkrafttretens und nicht 10 oder sogar in München 14 Jahre später erst die Grenzwerte einhalten. Deswegen, da kommt eine ganze Reihe von Maßnahmen auf die Städte und auf die Menschen zu, die alle dazu führen werden, dass die Luft besser wird.
Ja, vielleicht bevor wir hier ins Detail gehen und unseren Aktionsplan oder unsere Schwerpunktaktion im Detail vorstellen, vielleicht nochmal der kleine Exkurs sozusagen, dass wir jetzt rechtliche Schritte erwägen können, in den Blick fassen können, um die Einhaltung, die sichere und flächendeckende Einhaltung dieser neuen Grenzwerte auch zu befördern. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das beruht auf mehr als 10 Jahren sozusagen juristischer Verfahren. Zunächst haben wir Anwohner unterstützt, die sich gegen die hohe Feinstaubbelastung wehren wollten. Und im Zuge dieses Verfahrens und weiterer Verfahren haben wir nicht nur das Recht für saubere Luft für jeden Anwohner erstritten, sondern eben auch ein verstärktes Verbandsklagerecht, das es uns auch ermöglicht und anderen klagebefugten Verbänden für die Einhaltung dieser Grenzwerte vor Gericht zu ziehen. Wir können das immer dann tun, wenn europäisches Umweltrecht betroffen ist. Und das ist natürlich super, weil ansonsten müssen die Anwohnenden, ich sage nur Durchfahrtsstraße erster Stock, so lange an diesem Ort wohnen bleiben. Und das kann sich über Jahre hinziehen, bis dieses Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Also das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, denke ich, der sozusagen ein positives Resultat ist unserer Arbeit der letzten 10, 15 Jahre.
Und das erleben wir eigentlich in ganz vielen Rechtsgebieten, wo es um Umwelt, Natur, Gesundheit geht, dass der Staat seine eigenen Gesetze nicht einhält und dann in solche Schutzgesetze, wie zum Beispiel der Regulierung der sauberen Luft, reinschreibt, niemand kann den Staat vor Gericht bringen. Also wir halten zwar das Gesetz ein, es wird versprochen, der Staat ist natürlich auch verpflichtet, seine Gesetze einzuhalten. Aber wenn er es nicht tut, kann ihn niemand vor Gericht bringen. Und wir haben tatsächlich vor etwas mehr als 10 Jahren das Verbandsklagerecht in solchen Fällen durchgesetzt, dass wir eben für alle fiktiven Menschen in einer Stadt klagen können und nicht wie, und das haben wir auch schon gemacht, vor über 20 Jahren das Recht auf saubere Luft für den Bürger auch erstritten haben. Weil vor 20 Jahren war es auch so, dass auch der Bürger, der Betroffene von der schlechten Luft kein Klagerecht hatte. Und hier mussten wir bis zum Europäischen Gerichtshof klagen. Wir haben hier Menschen in München, in Stuttgart, in Düsseldorf unterstützt und mit dem Kläger Janicek in München haben wir es dann geschafft, Grundsatzentscheidungen für ganz Europa herbeizuführen. Ja, es gibt ein Recht auf saubere Luft. Zuerst für die Bürger, die dann wohnen bleiben mussten, wie Doro das schildert. Und im Einzelfall haben auch Menschen tatsächlich Jahre länger ausgeharrt, nur dass die Klage nicht in sich zusammenfiel, weil in der Regel dann der verurteilte Freistaat Bayern oder das Bundesland in Berufung und in Revision gingen. Also 3-4 Jahre sind eine normale Zeit, bis ein rechtskräftiges Urteil ist. Und wenn 4 Wochen vor der letzten Verhandlung der Kläger umzieht, fällt das Verfahren in sich zusammen. Deswegen war das dann so wichtig, dass wir jetzt klagen können. Und ich gehe noch eine Stufe weiter. Wir haben ja nicht nur das Klagerecht jetzt als Verband gegenüber den für die Luftreinhaltung zuständigen Städte und Länder, sondern wir haben vor 1,5 Jahren auch eine ganz wichtige Entscheidung in Berlin bei Frau Holle, einem reinen Frauensenat im Oberverwaltungsgericht, zur sauberen Luft erzielt.
Ja, und vielleicht noch ergänzend dazu, das ist ja Teil unserer Schwerpunktaktion, auf die wir gleich nochmal kommen, haben wir auch das Klagerecht erstritten vor dem Europäischen Gerichtshof, wenn es um Produkte geht, die tatsächlich umweltrelevant sind, sozusagen, was ja ein dieselbetriebenes Fahrzeug ohne Zweifel ist. Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass wir auch hier gegen die Zulassung von besonders dreckigen Fahrzeugen, Stichwort Dieselgate, vorgehen können. Auch das haben wir mit Hilfe unseres Anwalts sozusagen erstreiten können, diese Möglichkeit. Und auch hier, denke ich, ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Druck machen erfolgt. Aber jetzt haben wir so lange und so oft schon darauf hingewiesen. Was haben wir denn eigentlich vor jetzt mit unseren Aktionen Saubere Luft 2030?
Also mit diesen liebevollen Rahmenregelungen, die wir erstritten haben, versuchen wir jetzt ein ganzes Maßnahmenpaket an Dingen durchzusetzen, die dazu führen können, dass wir 2030, also in 4 Jahren, die neuen Grenzwerte deutlich unterschreiten. Und es fängt erstmal damit an, dass die ganzen Autos von der Straße verschwinden, die die Grenzwerte überschreiten. Wir haben zum einen 7 Millionen Diesel-PKWs und auch Nutzfahrzeuge, die noch mit betrügerischer Abschalteinrichtung unterwegs sind. Hier haben wir eigentlich jetzt schon ein höchstinstanzliches Urteil erreicht und Revision wurde nicht zugelassen, also eigentlich ein abschließendes Urteil. Allerdings die Bundesregierung geht mit VW dagegen in Revision und wir müssen wahrscheinlich noch ein halbes Jahr warten, bis eben das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig diese Revision zurückweist. Übrigens ähnlich wie die Klimaklage, die wir gerade vor kurzem dort auf die Art und Weise jetzt rechtskräftig gewonnen haben. Das wird erstmal dazu führen, dass wir entweder die Stilllegung oder die Nachrüstung dieser Fahrzeuge auf Kosten der Hersteller durchsetzen können. Es gibt aber weitere Maßnahmen jenseits des Straßenverkehrs und da will ich gleich mal eine ganz wichtige benennen, die im Bereich des Feinstaubs eine ganz große Rolle in nicht nur den Städten, sondern auch auf dem Land spielt. Das ist die Verbrennung von Holz in Pelletöfen, aber vor allen Dingen in den berühmten Kaminöfen. Wenn das eben ohne Filterung der Abgase erfolgt und diese Filterung ist möglich, dann sind das mittlerweile die größten Feinstaubschleudern, die wir haben, also der größte Teil des gesundheitsschädlichen Feinstaubs. Ich rede jetzt nicht von Saharasand, sondern von Verbrennungsfeinstaub, stammt mittlerweile aus Holzöfen. Und wir sind hier auch eben in der Aktion dann damit unterwegs, dass wir entweder die Stilllegung von solchen Holzöfen oder dort, wo sie weiter betrieben werden, die Nachrüstung oder Erstausstattung mit einem entsprechenden elektrostatischen Abscheider fordern. Da haben wir auch mit dem Umweltbundesamt einen blauen Engel entwickelt, dass es da einen Mindeststandard gibt. Und mit einer solchen modernen Abgasreinigung geht dann auch wieder Holzheizung.
Ich bin Jonathan und arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe. Wie ihr in dieser Folge hört, arbeiten wir zu vielen spannenden und relevanten Themen, um Umwelt- und Verbraucherschutz durchzusetzen. Aber dazu brauchen wir auch euch. So könnt ihr die Deutsche Umwelthilfe jetzt gleich unterstützen. Bitte leitet diesen Podcast weiter. Spendet oder werdet Fördermitglied. Vielen Dank.
Wir haben auch in anderen Bereichen mit dem Umweltbundesamt einen blauen Engel entwickelt, gemeinsam mit verschiedenen Herstellern. Das war kein unaufwendiger Prozess, aber es war natürlich auch sehr spannend. Und das betrifft das Thema Austauschkatalysatoren. Die Autofahrenden unter Ihnen haben vielleicht selber schon mal vor dem Problem gestanden, dass sie ihren Katalysator ausbauen müssen, weil er defekt war, weil er vielleicht sogar geklaut wurde. Und dann stellt sich die Frage, welchen Cut nehme ich?
Genau, nehme ich jetzt einen Cut vom Hersteller, der kann auch mal bei einem Nobelauto 2000 Euro kosten. Mercedes, BMW, deswegen sind die auch so ganz beliebt als Klauware. So ein Katalysator, wenn er richtig gut läuft, hat er für einige 100 Euro Platin oder andere Edelmetalle aufgedampft. Und jetzt ist es so, dass in Deutschland ja Umweltvorschriften bestehen, die aber nicht kontrolliert werden vom Staat. Auch im Bereich der Abgasuntersuchung, auch im Bereich der Nachrüstung mit dann anderen Bauteilen kann es dann passieren, dass man plötzlich für 40 Euro oder für 60 Euro im Internet Katalysatoren angeboten bekommt und sich verwundert die Augen reibt. Und ich vergleiche diese Betrugskatalysatoren mit den Rolex-Uhren, die man für 20 Euro irgendwo an Nordafrika oder in Italien an einer Brücke von Straßenhändlern angeboten bekommt. Wenn man da dreimal drüber reibt, ist das Gold weg von der Rolex-Uhr. Und ähnlich ist es dann eben bei den Cuts auch. Da ist dann eine so kleine Schicht drauf, dass man vielleicht noch beim Einbauen und direkt danach eine Wirkung feststellt. Danach werden diese Fahrzeuge aber zu Giftgas schleudern. Und gegen dieses massenhafte Verbauen von Betrugskatalysatoren unter dem Auge und mit vollem Wissen des Kraftfahrtbundesamtes und der Landeskontrollbehörden. Dagegen gehen wir vor. Wir werden jetzt Testkäufe machen. Wir werden solche Systeme überprüfen. Wir haben, Dorothy hat das ja gerade eben erwähnt, wir haben jetzt das Klagerecht, gegen die Firmen auch vorzugehen, die solche Produkte in den Handel bringen. Wir gucken aber auch drauf, wir schauen drauf, dass die Werkstattketten, ATU, Pit, Stop, Euromaster, wie sie alle heißen, auch die Werkstattketten der Hersteller, dass die eben solche nicht funktionierenden Cuts nicht verwenden, sondern unsere Forderung ist, entweder Originalteile einbauen oder Mindeststandard Blauer Engel des Umweltbundesamtes. Darunter sind wir misstrauisch und glauben einfach nicht, dass es hier eine große Sicherheit gibt, dass die Systeme langfristig funktionieren.
Ja, das wirft natürlich auch einen negativen Blick, wenn man so will, auf unsere gängige Praxis der Abgasuntersuchung. Alle zwei Jahre muss ich mein Fahrzeug ja dahin bringen und dann wird es getestet, ob der Auspuff noch okay ist, die Abgasreinigung. Und in der Regel wird tadellos bestanden. Das liegt aber nicht daran, dass mein Auto jetzt besonders sauber wäre, sondern dass einfach die Prüfmethoden, die wir haben, total veraltet sind. Die sind zwar mal ein bisschen angepasst worden, man macht jetzt auch eine sogenannte Endrohrmessung für neuere Fahrzeuge, aber wir haben immer noch das Problem, dass wir Fahrzeuge durch diese Abgasuntersuchung bringen können, deren Partikelfilter zum Beispiel defekt ist. Also wir hatten ja damals so Tests gemacht, da haben wir den Filter tatsächlich angebohrt, also richtig massiv zerstört und trotzdem hat er diesen Test bestanden und das Gleiche gilt natürlich für die Stickoxid-Emissionen. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass diese Regeln verschärft werden. Das wird gerade auf EU-Ebene diskutiert und auch hier bringen wir uns dafür ein, dass eben diese Standards verbessert werden.
Und dass vor allen Dingen auch wirklich kontrolliert wird, weil ein Teil dieser Prüfplaketten wird ja, ich würde fast schon sagen, von freien Handelsvertretern in den Werkstätten dann verteilt. Es ist ja immer sehr unangenehm, wenn man durch die Prüfung durchfällt. In manchen Werkstätten bekommt man mitgeteilt, dass da die Prüfer ein bisschen großzügiger sind. Man kann ja auch mal eine zweite oder dritte Überprüfung machen. Und das führt dazu, dass von den jährlich ungefähr 500.000 Katalysatoren, die eigentlich ausgetauscht werden müssten, weil sie einfach zu alt sind, weil sie beschädigt sind, weil sie geklaut wurden, ein immer größerer Anteil, auf jeden Fall Hunderttausende von ja wirklich sehr billigen oder mit sehr billigen Systemen dann ersetzt werden, von denen wir im Einzelfall wissen, dass sie gar nicht funktionieren, in vielen anderen Fällen, dass sie so schlecht funktionieren, dass sie mit dazu beitragen, dass die Grenzwerte für die Städte, für die saubere Luft nicht oder nur schwer erreichbar sind. Und deswegen, das ist für uns ein wichtiger Punkt. Und wir bleiben nicht bei den PKWs. Wir haben einen Bereich noch gefunden, wo die Kommunen direkt verantwortlich sind. Und das sind eben die Müllsammelfahrzeuge und sonstige Baumaschinen, Baufahrzeuge, Versorgungs-, Entsorgungsfahrzeuge, die im kommunalen Bereich viel rumfahren, die lange auch mal stehen oder nur mal ein paar Meter sich bewegen, wo die Abgastemperaturen dann nicht besonders hoch gehen und die Abgasreinigung bei Stickoxiden quasi in sich zusammenfällt. Und wir haben hier in Berlin einige Messungen gemacht. Wir sind mit unserem Messfahrzeug, wir haben ein eigenes Emissionskontrollinstitut seit 10 Jahren, sind wir hinter Müllsammelfahrzeugen hergefahren und haben gemessen, wie hoch sind die Stickoxidemissionen. Und wir sind auf Wahnsinnswerte von 2000 bis 4000 Mikrogramm gekommen pro Kilowattstunde vom Motor. Das ist ein etwas anderes Prüfverfahren als bei PKWs, aber auf jeden Fall weit oberhalb der zulässigen Werte. Und man könnte mit einem relativ geringen Aufwand, und den fordern wir jetzt von den Gemeinden ein, diese Motoren so nachrüsten, dass sie eben auch bei niedrigen Abgastemperaturen, also im Standgas oder wenn ich sie halt nur langsam bewege, immer voll funktionstüchtig sind. Insgesamt müssen wir natürlich dazu kommen, dass Verbrennungsmotoren aus unseren Innenstädten verschwinden, dass wir möglichst ohne Verbrennungsmotoren mobil bleiben. Und ja, wie kriegen wir das am besten hin?
Ohne Abgase mobil bleiben und am besten kollektiv mobil bleiben. Von daher denke ich, ist die Elektrifizierung der Busflotten ein ganz wichtiges Stichwort. Die Förderung soll jetzt wohl wieder weitergeführt werden. Aber ich denke, insgesamt ist die Unterstützung für diesen Wandel von Seiten des Bundes und auch der Länder vollkommen unzureichend. Viele kommunale Unternehmen sind versucht, sozusagen jetzt auf die Scheinlösung HVO 100 umzusteigen. Das ist ein abfallbasierter flüssiger Kraftstoff, der als Ersatz für Diesel verwendet wird, der aber de facto keine Lösung anbietet, weil er gar nicht in den entsprechenden Mengen verfügbar ist und weil er eben trotzdem noch Abgase produziert. Also ich denke, die Elektrifizierung ist da wirklich das Mittel der Wahl. Viele Kommunen sind da ja auch schon vorangegangen. Ich erinnere mich, dass wir vor einigen Jahren schon mit Osnabrück da sehr konstruktiv im Austausch waren und die wirklich fest entschlossen waren, das zügig durchzusetzen. Aber es braucht da halt ein bisschen staatliche Unterstützung.
Also das HVO 100, das ist ja quasi dieses Frittenöl, wo man dann gesagt hat, ja, wir haben ja ganz, ganz viele alte Öle, die in irgendwie den Pommes frites Zubereitungsstätten eingesammelt wird. Ich habe mir immer schon mich gefragt, sind es wirklich so große Mengen, dass man damit die ganzen Autos betreiben kann? Und tatsächlich hieß es dann, ja, wir holen dieses Frittenöl aus dem asiatischen Raum. Und da ist was ganz Lustiges passiert. Man hat sich mal dann die Zahlen angeschaut, und zwar, wie viel Frittenöl wird dort in Indonesien oder Thailand oder in China in Verkehr gebracht und wie viel altes Frittenöl exportiert. Und hat plötzlich festgestellt, es gibt mehr altes Frittenöl als, und zwar mehrfaches, als neu in Verkehr gebracht wird. Also das ist Betrug. Was tatsächlich passiert ist, dass zum Beispiel aus der Palmölproduktion man, nachdem man gesagt hat, neues Palmöl soll nicht mehr als Kraftstoff verbrannt werden, einfach das umdeklariert hat und sagt, das ist jetzt Palmöl, das wir rückgewonnen haben, das hier weiterverarbeitet wird. Als der letzte Verkehrsminister der FDP sich sehr stark dafür eingesetzt hat, stellte sich dann auch heraus, dass hier eine wirklich unheilige Allianz aus der Mineralölbranche Lobbyarbeit leistet. Und im Grunde genommen geht es hier nur um eins. Man möchte, dass der Verbrennungsmotor weiter genutzt wird. Man verspricht einfach, einen klimaneutralen Kraftstoff zu verwenden, der auch heute in Deutschland nur in homöopathischen Mengen angeboten wird. Aber über den Dreh versucht man halt eben diese Elektrifizierung zu verhindern, die einfach kommen muss und wo wir mittlerweile doch ziemlich ins Hintertreffen geraten sind, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit skandinavischen Staaten vergleiche oder eben vor allen Dingen mit China, dem Land, das früher ganz besonders unsere großen Luxusschlitten gekauft hat und jetzt plötzlich sagt, nee, wir wollen die stinkenden Verbrenner nicht mehr. Wir steigen jetzt ganz stürmisch um auf Elektromobilität. Das müssen wir in Deutschland auch hinkriegen, gerade auch wegen der Luftreinhaltung.
Und da bleibt es bislang bei Lippenbekenntnissen. Natürlich würde jeder einzelne Verkehrsminister, Umweltminister immer sagen, natürlich, die Elektrifizierung kommt, das E-Auto ist das Fahrzeug der Zukunft. Wenn wir uns dann aber im Detail anschauen, was wird eigentlich gerade gefördert und jetzt zum Beispiel die jüngste E-Auto-Prämie in den Blick nehmen, dann sehen wir, aha, das sind gar nicht nur E-Autos, die da gefördert werden, sondern das sind auf einmal auch Plug-in-Hybride oder sogenannte Range-Extender, also Fahrzeuge, die einen schweren Verbrennungsmotor haben mit einem kleinen elektrischen Hilfsmotor, der jetzt gar nicht so als Alternative gedacht ist, um mal den Weg zum Supermarkt elektrisch hinter sich zu bringen, sondern quasi als Booster für den Verbrennungsmotor, damit es noch ein bisschen zügiger nach der Ampel sozusagen weitergehen kann. Und das führt dazu, dass wir hier Verbrauchswerte haben und damit ja auch Klimagasausstoß und Schadstoffausstoß, die deutlich über den Werten eines normalen Verbrenners liegen. Also alles andere als ein Weg in die Zukunft. Und trotzdem ist vorgesehen, dass aus dem Klimatransformationsfonds Fördergelder für diese Fahrzeuge bereitgestellt werden, weil die Hersteller eben damit einen guten Weg gefunden haben, insbesondere große, schwere SUV-Fahrzeuge zu verkaufen, mit denen sie einfach die größeren Margen machen.
Und dagegen gehen wir vor. Wir haben jetzt vom Bundesverwaltungsgericht Ende Januar durch die Zurückweisung der Revision der Bundesregierung zum Klimaschutzprogramm einen einklagbaren Titel. Wir können nun die Bundesregierung dazu zwingen, weitere Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und können uns eben auch sperrend gegen so einen Unsinn auch aufstellen. Ich bin total gespannt, was jetzt der Deutsche Bundestag, was die Ministerien in den nächsten Wochen und Monaten im Bereich der Elektro- und in dem Fall Verbrennerförderung machen. Die EU hat schon mal gesagt, so geht's nicht. Wird auch aus anderen Gründen gesagt. Sie können sich eigentlich nicht vorstellen, dass so eine Förderung kommt. Was für mich auch noch wirklich irre ist, die Fahrzeuge aus China, die einen Elektromotor haben, bekommen eine Strafsteuer obendrauf nochmal von bis zu 35%. Wenn ich aber aus China Autos mit Verbrennungsmotor importiere, dann fällt die Strafsteuer weg. Mit der Folge, dass jetzt besonders viele Verbrenner- oder Plug-in-Fahrzeuge nach Europa, nach Deutschland geliefert werden. Die deutschen Hersteller, die auch gesagt haben, wir brauchen den Verbrennungsmotor, um Arbeitsplätze zu erhalten, sind natürlich komplett gewissenslos. Das sind kriminelle Konzerne, was wir bei Dieselgate schon erlebt haben. Und sie sind auch verantwortungslos, was die Arbeitsplätze angeht. Warum? Zum Beispiel der neueste CLA von Mercedes bekommt einen Verbrennungsmotor und der wird dann in China gefertigt. Also von wegen Arbeitsplätze, die in Deutschland für den Verbrenner erhalten werden. Nein, dort, wo ich am billigsten irgendwas kriege, und die Chinesen haben jetzt eine Überproduktion, also von der Kapazität beim Verbrenner, können die besonders billig verkaufen, weil eben immer mehr Menschen in China Elektroautos haben wollen. Also kaufen wir absurderweise jetzt die kompletten Motoren in China, zerstören erst recht die Arbeitsplätze, aber die Politik bekommt erzählt, dass der Mensch ja Verbrennungsmotor in Deutschland will. Und das stimmt auch, weil wenn ich die natürlich besonders günstig mache, jetzt auch noch die Möglichkeit schaffe, dass er bis zu 4.500 Euro gefördert wird, dann haben wir eben hier Verbrenner, die letztendlich auch ganz maßgeblich zur Luftverschmutzung mit beitragen.
Ja, mehr Luftverschmutzung, weniger Sicherheit für die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Das war sicherlich, ja, es ist sozusagen ein Zusammenhang, der ja eigentlich öffentlich-politisch kaum diskutiert wird, weil doch die politischen Vertreter sehr stark immer dieser Argumentation folgen. Wir müssen diese Arbeitsplätze schützen. Aber wir haben, wie du gesagt hast, sehen wir ja auch, dass bei allen Lippenbekenntnissen die Hersteller dann dort produzieren, wo die Produktionskosten am günstigsten sind. Und da sind ihnen Arbeitsplätze in Deutschland dann auf einmal doch nicht mehr so wichtig, wie es vorher den Eindruck hatte. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz zum Thema Elektrifizierung. Die Busflotten hatten wir da schon, auch die Pkw. Das Verbrenner aus 2035 ist da ein wichtiger Schritt. Wir wissen natürlich auch, dass die Elektrifizierung alleine unsere Probleme vor allem im innerstädtischen Bereich nicht lösen wird. Auch E-Fahrzeuge brauchen Platz, sind ein Verkehrsrisiko für Fußgänger, für Radfahrende. Und sie produzieren ja weiterhin Feinstaub, nicht aus dem Auspuff, aber durch den Reifenabrieb und den Straßenabrieb.
Und die Bremsen.
Und die Bremsen, genau. Und je schwerer diese Fahrzeuge sind, desto mehr von allem bekommen wir geliefert. Ein weiteres Problem, das wir haben. Vielleicht machen wir da nochmal eine eigene Folge dazu.
Das heißt im Grunde genommen, wir brauchen einfach mehr kollektive Verkehre. Wir brauchen, ja, nach Schweizer Beispiel, wir brauchen einfach einen Boost für die Bahn. Wir müssen die Eisenbahn so schnell wie möglich elektrifizieren. Nach der aktuellen Geschwindigkeit sind es, glaube ich, so 400 bis 500 Jahre, die wir brauchen, um auf 99% Streckenelektrifizierung zu kommen. Das ist absurd. Die Schweizer haben das schon seit 30 Jahren erreicht. Auch andere EU-Staaten, selbst Portugal, Polen, sind alle mittlerweile in der Elektrifizierung weiter als Deutschland. Wenn wir tatsächlich den Rückstand in der auch Modernisierung der Schienenstrecken und Elektrifizierung der Nicht-ICE-Strecken voranbringen, hätte die Bahn auch die Kapazitäten, Güterverkehre und mehr Personenverkehre zu übernehmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Ich würde auch sagen, die ganz zentrale im Bereich Luftreinhaltung und Klimaschutz im Verkehrsbereich.
Oft sind es ja nur kleine Abschnitte, kleine Lücken, die bestehen innerhalb einer Strecke. Die führen aber dazu, dass die gesamte Strecke dann mit einer Diesellok gefahren wird, weil ich mir eben nicht so machen kann, dass ich den Stromabnehmer sozusagen mal für ein paar Kilometer runterfahre und dann meinen Schwung ausnutze, den ich vielleicht vorher gewonnen habe, was weiß ich. Deswegen haben wir auch dieses wichtige Projekt des Lückenschlusses. Wir haben uns bestimmte Leuchtturmprojekte rausgesucht. Da sind auch Strecken dabei, die sozusagen an die deutsch-polnische Grenze führen, denn die Polen haben sozusagen ihren Anteil der Verbindung schon geleistet. Die warten sozusagen mit der Steckdose auf der anderen Seite der Grenze. Nur wir fahren da immer noch mit der Diesellok vor.
Ja, das Fatale ist nur, wenn jetzt die Polen, und das gilt für die anderen Nachbarstaaten, elektrifizieren und wir nicht, dann lassen in der Regel diese Länder auch keine Dieselfahrzeuge mehr auf der Strecke fahren. Das heißt, durch die Nicht-Elektrifizierung der Grenzübergänge nach Polen, wir haben, glaube ich, jetzt im Moment eine einzige Schienenstrecke, die elektrifiziert ist, kann man nur noch auf dieser einen Strecke Güterverkehre machen, weil eben die Polen sagen, dort, wo wir elektrifiziert haben, dürfen nur noch Elektroloks fahren. Das ist auch vernünftig und logisch. Auch die Elektroloks können sehr viel schwerere Züge fahren. Also das ist einfach auch eine Logistikfrage. Und wir bräuchten hier einen ganz anderen Drive in der Politik. Aber ich will vielleicht noch zu einem letzten Punkt kommen, der überall in Deutschland umsetzbar ist zur Luftreinhaltung, wo wir im Moment auch gerade erfolgreiche Kämpfe in Berlin und in München leisten. Eine Maßnahme, die für alle gilt, eben auch für Elektrofahrzeuge, die zu weniger Luftbelastung führt, nämlich
Tempo 30.
Genau. Wir wollen Tempo 30 in allen Städten in Deutschland durchsetzen. Das wird sicherlich von manchen als Angriff auf die Freiheit verstanden. Ich kann da nur sagen, Spanien, Frankreich, da ist die Demokratie nicht zusammengebrochen, sondern die Verkehrssicherheit und Luftqualität hat sich spürbar verbessert, als man dort einfach gesagt hat, innerstädtisch gilt halt Tempo 30. Und das müssen wir und werden wir in Deutschland auch erreichen, dadurch, dass wir weiterhin für Tempo 30 klagen. Und ich freue mich ganz besonders, dass die politische Niederlage des Oberbürgermeisters Reiter in München vor kurzer Zeit in den Analysen auch seinem Versuch zugeschrieben wurde, rechtswidrig Tempo 30 aufzuheben. Und das war unsere Klage, mit der wir erfolgreich Tempo 30 in München wieder am Mittleren Ring etabliert haben, um eben die Luftqualität zu verbessern und auch die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Ich glaube, dass wir auch viel positiven Zuspruch bekommen werden für diese Tempo-30-Frage, weil viele Menschen doch davon profitieren und es sehr viel angenehmer finden, an einer Straße zu wohnen, dort entlang zu laufen, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, insbesondere mit ihren Kindern, wenn Autos nicht so schnell da vorbeifahren. Es erhöht die Lebensqualität auf der Straße, es verringert die Lärmbelastung. Wir haben so viele Menschen, die unter Straßenverkehrslärm leiden und das ist eine ganz einfache und billige Maßnahme, um diesen Lärm zu reduzieren. Es ist viel sicherer, die Aufprallgeschwindigkeit und so weiter und so weiter. Das ist ja schon viel diskutiert worden. Also die Fakten liegen auf dem Tisch und ich glaube, dass wir dafür sehr viel Unterstützung bekommen werden. Das merken wir ja auch jetzt schon sozusagen durch die Zuschriften, die wir bekommen haben, durch unser Engagement für Tempo 30 in München, aber auch in der Berliner Saarstraße. Also ich glaube, da rennen wir vielerorts offene Türen ein.
Wir sehen ja, dass tatsächlich das Thema Luftreinhaltung die Menschen berührt. Beim Silvesterfeuerwerk haben wir die größte Petition gemeinsam mit der Polizeigewerkschaft in Deutschland. Und ich glaube, wir sind 58 Organisationen, die wir mittlerweile koordinieren. Die haben die größte Petition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit mehreren Millionen Unterschriften hinbekommen. Und eines der ganz starken Argumente ist eben, die Luft zu verbessern und nicht eben über Stunden, manchmal einen Tag, die schlechteste Luftqualität des Jahres in der Stadt mitzuhaben. Also saubere Luft ist ein Thema, das uns alle angeht. Und ich hoffe, dass wir heute deutlich gemacht haben, wie wichtig die saubere Luft für uns ist. Und ich kann nur jeden auffordern, seinen persönlichen Beitrag auch zu leisten für die saubere Luft. Und ich kann auch wirklich jeden auffordern, ja, uns auch zu unterstützen, uns zu helfen, dass wir weiterhin eintreten können für Natur- und Klimaschutz und für die saubere Luft.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen und auch noch auf unsere kommenden Podcast-Folgen hinweisen. Es gibt Folgen auch noch mit Barbara Metz, mit Sascha Müller-Krenner. Ja, wir freuen uns über Ihr Feedback, über Ihre Fragen, über konstruktive Kritik, was diesen Podcast angeht. Und laden Sie herzlich ein, auf unserer Webseite sich anzugucken, welche aktuellen Aktionen dort laufen, welche Mitmachseiten wir anbieten. Und freuen uns natürlich über Ihre Unterstützung und auch über Ihre Spenden. Sie finden uns auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Gerne können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, dann sind Sie immer auf dem aktuellen Stand.
Tschüss, vielen Dank, dass du da warst, Dorothee.
Tschüss, Jürgen, bis zum nächsten Mal.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe.